Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin die Pia Jung und ich lese euch heute ein kurzes Stück aus meinem Buch Sand in den Haaren vor. Das ist eine Adaption zu Stolz und Vorurteil, wobei ich das natürlich auf meine ganz eigene Art und Weise geschrieben habe. In dem Buch geht es um die Ines, die lernt auf einer Parkbank einen älteren Mann kennen und da stellt sich dann heraus, dass das ein Fürst ist. Und sie lernt auch den Sohn kennen, den Prinzen, wobei sie mit dem nicht so gut klarkommt. Ihre Oma wird dann von dem Fürsten zum Urlaub eingeladen in den Palast und wird dort leider krank. Und die Ines ruft bei ihrer Oma an, um sich nach ihr zu erkundigen, macht sich nach dem Telefonat aber sehr große Sorgen um ihre Oma. Und genau an dieser Stelle steige ich jetzt ein, bevor ich umkipp. Als ich mich von ihr verabschiede, bleibt die Sorge zurück. Sie lehnt einen Krankenbesuch ab. Ich muss mit irgendjemandem reden. Alles, was ich habe, ist die Nummer von Oma. Sie hat mir aber gesagt, dass die letzten 3 Ziffern ihre Durchwahl sind. Also gibt es wohl so etwas wie eine Zentrale. Das ist doch oft die Nummer 0, oder? Bei der Auskunft kann ich wohl schlecht anrufen. Hallo, könnten Sie mir bitte die Nummer von Fürst Pierre III. Geben? Was? Eine Geheimnummer? Das ist bedauerlich. Was soll ich denn tun? Ganz einfach, ich versuche es mit der 0. Da habe ich leider Pech, die Nummer ist nicht vergeben. Weil ich sonst nichts zu tun habe und immer noch in Sorge um Oma bin, versuche ich nun wahllos verschiedene Kombinationen. Manchmal ertönt sogar ein Freizeichen, aber es nimmt niemand ab. Ich wähle stoisch verschiedene Kombinationen durch. Als ich eine Stimme am anderen Ende höre, habe ich schon so gut wie aufgelegt. Zu spät, ich habe aufgelegt. Hastig versuche ich mich an die letzte Kombination zu erinnern und wähle die Nummer erneut. Hellwach warte ich, ob sich erneut jemand meldet. Oui? Ich jauchze beinahe auf. Mein Französisch ist echt eingerostet, aber ich versuche trotzdem, mir ein paar Wörter abzuwürgen. Offensichtlich werde ich nicht verstanden. Dafür verstehe ich die Antwort umso besser. Madame, hören Sie sofort auf, hier anzurufen, sonst muss ich die Polizei verständigen. Hastig lege ich auf. Ich kann nicht aufhören. Entschlossen wähle ich die nächste Nummer, dann die nächste Nummer, dann die nächste Nummer. Ich bin wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Manchmal bekomme ich tatsächlich Leute an den Apparat. Irgendwie scheitert es aber an der Verständigung. Warum versteht mich denn niemand? Ich nehme mir vor, es beim nächsten Mal mit Englisch zu versuchen. Vielleicht habe ich dann endlich Glück. Es klingelt ein paar Mal. Dann hebt jemand ab. Angestrengt lausche ich in die Leitung und höre nichts. Es hört sich für mich so an, als ob am anderen Ende ebenfalls jemand lauscht, wenn ich dazu in der Lage bin, das beurteilen zu können. Hello? Mein englischer Versuch beginnt. Mit einer deutschen Antwort hätte ich nicht gerechnet. Wer sind Sie? Nein, ich kenne diese Stimme. Und bevor ich meinen Mund verschließen kann, huscht die Frage einfach aus mir heraus. Jerome? Meine Augen sind weit geöffnet, obwohl ich eine Antwort nicht werde sehen können. Ich glaube schon gar nicht mehr, dass sie kommt. Ja, sagt er schließlich und bestätigt meine Befürchtung. Und wer sind Sie? Ach du Scheiße. Oh, tatsächlich, ausgerechnet er. Ob ich jetzt lieber auflegen soll? Er klingt angriffslustig. Ich hätte ihn nie einfach so mit Jerome ansprechen dürfen. Verdammt, wie sagt man zu einem Fürstensohn? Euer Gnaden? Übrigens, ich kann Ihre Nummer hier im Display sehen und habe sie mir soeben notiert. Oh oh, ich bin so ein Depp. Ob er weiß, dass ich es bin? Mein Herz schlägt viel zu schnell. Ich hasse es, wenn sich ungewollt diese Aufregung in mir aufbaut. Diese Nervosität, die ich aushalten muss, macht mich echt fertig. Jetzt habe ich sogar schon Schwitzehände. Ich bin die Enkelin von Leni Herzog. Ich...
Ines Herzog? Sie sind das?
Er klingt so fassungslos. Soll ich mich nun darüber freuen, dass er noch weiß, wer ich bin? Ja, ich bin's. Ich warte, aber er bleibt still. Seine Atmung verrät mir jedoch, dass er noch da ist. Aus Atemgeräuschen kann ich nun wirklich nichts deuten. Vielleicht hat er einmal kurz kräftig ausgeatmet. Das kann ja viel bedeuten. Ganz übel ist es allerdings, dass er jetzt gar nichts mehr sagt. Oder doch? Ich warte. Woher haben Sie diese Nummer?
Echt jetzt? Das interessiert ihn.
Ich rufe wegen meiner Oma an. Ich habe gerade mit ihr telefoniert.
Gerade ist gut. Das war, bevor ich angefangen habe, hunderte von Kombinationen einzugeben.
Wahnsinn! Ein Blick auf die Uhr bestätigt mir, dass ich hier mehr Zeit verbracht habe, als ich angenommen hatte. Es ist schon nach 22 Uhr.
Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.
Oh, der regt mich echt auf. Was soll das denn heißen, den Umständen entsprechend? Den Eindruck habe ich ganz und gar nicht. Es geht ihr beschissen.
Ich beiße mir kurz auf die Zunge. Er wird solche Ausdrücke sicherlich missbilligen.
Zu spät. Ganz ruhig bleiben. Sie ist echt nicht gut beieinander. Ich mache mir Sorgen.
Der Arzt war heute bei ihr.
Das weiß ich. Wie geht's ihr?
Sie sagten es doch selbst eben schon. Was wollen Sie jetzt von mir hören?
Er klingt ärgerlich, genervt und kurz angebunden. Von allen Nummern dieser Welt musste ich ausgerechnet seine wählen. Warum?
Lotto brauche ich in diesem Leben bestimmt nicht mehr spielen.
Na, Sie könnten mir Ihre Sicht der Dinge sagen.
Sie ist eine alte Frau, die sich eine schwere Magen-Darm-Grippe eingefangen hat.
Das ist Ihre Sicht?
Die des Arztes.
Oh.
Warum machen Sie solche Töne?
Das wollen Sie echt nicht wissen.
Warum? Weil Sie etwas Beschissenes sagen wollen?
Mir verschlägt es die Sprache. Er hat dieses Wort in den Mund genommen. Das hätte ich echt nicht erwartet, in 1000 Jahren nicht.
Hören Sie, ich habe gerade sehr schlecht Zeit. Hier ist eine Irre unterwegs, die alle möglichen Leute im Palast anruft und belästigt. Ich muss jetzt auflegen. Wir kümmern uns um Ihre Großmutter. Das verspreche ich Ihnen.
Das war ich.
Wie bitte?
Die Irre. Die bin ich.
Sie waren das?
Klingt er jetzt entsetzt oder amüsiert?
So sind Sie also an meine Telefonnummer gekommen.
Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich meine, mich entschuldigen zu müssen. Also ausgerechnet bei so einem wie dem.
Tun Sie mir den Gefallen und hören Sie damit auf. Sie haben unseren Sicherheitsdienst in helle Aufregung versetzt.
Ups, das wollte ich nicht. Ach herrje, ich fühle mich wie der letzte Depp.
Wenn Sie das nächste Mal anrufen, dann wählen Sie bitte die 476. Das ist die Durchwahl meiner Sekretärin.
Obwohl er nun so höflich mit mir spricht, versetzt er mir einen Stich. Kontakte zu Bürgerlichen bitte nur über das Personal.
So will er das also handhaben.
Na schön, da stehe ich drüber. Dann werde ich mich halt nochmal entschuldigen. Ich werde Sie nie wieder direkt in Ihrem Büro anrufen. Versprochen.
Das haben Sie nicht. Ich liege im Bett.
Es muss die Aufregung sein, weil ich mir die Nummer notiere. Erst die 476 und dann noch die Durchwahl 355. Dahinter schreibe ich Schlafzimmer. Ob er im Pyjama schläft oder oben ohne? Meine Fantasie zeigt ihn mir im Bett liegend, nackt, die Decke bis zum Bauch hochgezogen. Das ist ja wohl der Hammer. Ich habe einen Prinzen in seinen privaten Gemächern angerufen. Hammer, 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 das glaubt mir niemand.
Wieso legen Sie nicht auf? Die nüchterne Nachfrage lässt mich mental auf dem Boden aufschlagen.
Ich hatte vergessen, dass er kein Märchenprinz ist. Gute Nacht, sage ich schnell und drücke die Taste, die den Anruf beendet. Ach du große Scheiße, denke ich laut.
Er hätte doch auch auflegen können. Warum fällt mir das erst jetzt ein?
Dankeschön.
Gut, hört ihr mich? Okay. Also für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Carina Reis und ich möchte euch heute aus meinem neuen Constanze Hartenbach Thriller vorlesen, Das achte Siegel. Diesmal deckt Constanze den teuflischen Plan einer ganz militanten Sekte auf und dieser Sekte sind schon mehrere Menschen zum Opfer gefallen. Und als schließlich in Bayreuth die Stromversorgung gekappt wird und das Leben von Tausenden auf dem Spiel steht, beginnt für Constanze und auch für ihre Mitstreiter ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, nachdem Tanja mir empfohlen hat, nicht den Prolog zu lesen, steigen wir ein im Tag 7 um 10.30 Uhr.
Wer das Buch gelesen hat, weiß, wie schrecklich der Prolog ist. Im Sinne nicht von schrecklich, fürchterlich, schrecklich, sondern von schrecklich, ich habe Angst.
Tag 7, 10.30 Uhr. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Offenbarung des Johannes, Kapitel 6, Vers 9. Heute war also der große Tag gekommen, an dem das fünfte Siegel die Märtyrerseelen auferstehen lassen würde, durch seine Hand. Gemeinsam hatten sie unzählige Male den Ablauf des heutigen Tages durchgesprochen. Trotzdem war er nervös und konnte sich kaum auf die rituelle Waschung seiner Füße konzentrieren. Wie durch eine Nebelwand hörte er das sanfte Plätschern des Wassers, das Eliasar über seinen rechten Fuß goss. Anschließend schlug dieser ein weißes Leinentuch darum und trocknete sorgsam beide Füße ab. Nachdem das Sektenoberhaupt sich wieder auf dessen Stuhl gesetzt hatte, knieten die beiden Cherubim vor ihm nieder, um die Macht des Propheten zu empfangen. Eliasar legte seine Hände je auf eine Schulter der Jünger und betete. Als der neue Prophet und direkter Nachfahre des Volkes Israel gebe ich euch hiermit die Macht unseres Herrn. Kommt und brecht das fünfte Siegel. Uriel beugte sich tief nach unten und küsste seinem Anführer die Füße, bevor er aufstand und gemeinsam mit dem zweiten Cherub Silas die Halle verließ. Die Aufgabe, die nun vor ihnen lag, war von Eliasar ben Jair bis ins kleinste Detail geplant worden. Durch ihre Tat würde eine unschuldige Seele auferstehen und Vergeltung für ihren Tod suchen. Gemeinsam fuhren sie mit dem dunklen Ford Transit die Stadt zum Haus des Sünders und warteten geduldig, bis dieser von der Arbeit heimkehrte. Keiner von ihnen sprach ein Wort, denn sie gaben sich stillen Gebeten hin. »Es geht los«, sagte Uriel zu seinem Begleiter, als er den Frevler erblickte, wie dieser sein Grundstück betrat. Sie warteten noch einen Moment, bis er im Haus verschwunden war, stiegen dann aus dem Wagen und betraten den Vorgarten. Wenige Sekunden nach dem Läuten an der Haustür öffnete Wolf Rosinski diese und blickte die beiden verwundert an. »Ja, bitte?« Silas hielt dem Mann eine Liste und einen Stift unter die Nase. »In den letzten Wochen wurden in diesem Wohnviertel vermehrt Einbrüche gemeldet. Wir möchten gern eine Nachbarschaftswache ins Leben rufen.« Den kurzen Moment der Ablenkung nutzte Uriel, um den Mann eine vorbereitete Spritze mit einem Tiernarkotikum in den Hals zu rammen. Als Rosinski begriff, was los war, sackte er auch schon benommen zusammen und wurde von den beiden Cherubinen aufgefangen. Sie verfrachteten den leblosen Körper in den Transporter und fuhren mit ihm in ein abgelegenes Waldstück, wo sie ihn fesselten, bevor er das Bewusstsein wiedererlangte. Um ihn aufzuwecken, hielt Uriel ihm eine Ampulle Ammoniak unter die Nase. Der extreme Geruch verursachte einen verstärkten Atemanreiz in der Lunge des Opfers, was zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung führte. Benommen öffnete er die Augen und blickte sich ängstlich im Fond des Wagens um. »Was wollt ihr von mir?« brachte er mit schroffer Stimme hervor. Als Antwort hielt Silas ihm einen ausgeschnittenen Zeitungsartikel vors Gesicht. in dem über den schrecklichen Unfalltod der bezaubernden Luisa berichtet wurde. Das kleine Mädchen wurde auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst, dessen Fahrer nur für einen Augenblick durch sein Handy abgelenkt gewesen war. Luisa hatte an diesem Tag ihr viel zu junges Leben verloren. »Das war ein Unfall«, krächzte der Mann, der plötzlich erkannte, um was es hier ging und jegliche Gesichtsfarbe verlor. »Luisa verlangt heute Vergeltung für ihren Tod«, antwortete Uriel im ruhigen Ton. »Ihr seid ja verrückt. Ich habe meine Strafe bezahlt und es tut mir unendlich leid, was dem kleinen Mädchen passiert ist.« Uriels Faust donnerte mit einem kräftigen Schlag in das Gesicht des Mannes. »Du hast deine Strafe nicht bezahlt. Du hast dich mit deinem Geld freigekauft und bist dank deines Anwaltes mit einer viel zu milden Gerichtsstrafe davongekommen. Jetzt wird Gott dich bestrafen.« »Lasst mich doch gehen. Ich werde euch nicht verraten. Das ist doch Irrsinn.« Hektisch schaute Rosinski von einem zum anderen. Doch die Cherubim trugen den fest verschnürten Körper des Mannes aus dem Auto und legten ihn auf dem gefrorenen Waldweg ab. »Was habt ihr vor? Bitte, lasst mich gehen. Wollt ihr Geld? Ihr könnt alles von mir haben.« »Schweig und nimm Gottes gerechte Strafe an. Vor unserem Herrn kannst du dich mit keinem Geld der Welt freikaufen.« Uriel knüllte ein Tuch zusammen und stopfte es dem Sünder als Knebel in den Mund. Dieser versuchte voller Panik, sich aus den Fesseln zu befreien, doch er war so fest verschnürt, dass er absolut keine Chance hatte. Schweigend und entschlossen stiegen die beiden Sektenmitglieder wieder in ihren Wagen und starteten den Motor. Mit Gottes Hilfe wird das fünfte Siegel gebrochen und Vergeltung für alle Märtyrer geübt. Uriel schaute in die entsetzt geweiteten Augen Rosinskis, dem erst jetzt bewusst wurde, was als nächstes folgen würde. Er gab Gas und sah gerade noch, wie sich die Hose des erbärmlichen Wurms im Schritt dunkel verfärbte, bevor er den Wagen über dessen Körper holpern ließ. Knochen knackten und ein erstickter Schmerzensschrei drang durch den Stoffknebel. Während Silas ein Gebet sprach, legte Uriel den Rückwärtsgang ein und setzte das Auto zurück, um anschließend ein weiteres Mal den am Boden liegenden Körper zu überrollen. Danach stiegen beide aus, vergewisserten sich, dass ihr Auftrag erfüllt und das Siegel gebrochen war. Nachdem sie keinerlei Lebenszeichen mehr bei dem Mann ausmachen konnten, hefteten sie ihm einen Zettel ans Hemd, auf dem stand: »Luisa kann jetzt in Frieden ruhen, denn ihr sinnloser Tod wurde gerecht.« Dankeschön.
Ich werde euch heute vorlesen aus dem Buch Lost and Found in New York. Ich habe mir eine kleine Stelle aus der Mitte herausgesucht, weil ich einfach finde, die ist ein bisschen lockerer. Nachdem Carina die Stimmung jetzt ein bisschen düster gestaltet hat, werde ich versuchen, ein bisschen aufzulockern. Nicht, dass ihr ganz, 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 ganz dolle Angst habt, wenn ihr nach Hause geht. Also, meine beiden Hauptdarsteller in dem Buch sind Ellie und John. Die haben sich in frühester Jugend ineinander verliebt und wurden durch eine Fehde zweier New Yorker Mafia-Familien getrennt. Ellie war lange Zeit auf der Flucht und John findet sie, geht davon aus, dass sie schwanger ist und sagt ihr, er möchte sie heiraten, um dem Kind einen Namen zu geben und für die Zukunft des Kindes sich um die Zukunft des Kindes zu kümmern. Ich lese jetzt ab der Stelle, da die beiden im Standesamt sind. Ihr merkt, ich bin aufgeregt. Er hatte einen der ihrer Ringe genommen und war damit zum Juwelier gefahren. Denn seiner Meinung nach gehörten zu einer Hochzeit auch Ringe. Die passenden hatte er schnell gefunden, da er genaue Vorstellungen gehabt hatte und wusste, wer ihm bieten konnte, was er wollte. Und als er den Ring in diesem Moment über Ellies Finger schob und sie das Schmuckstück fasziniert begutachtete, wusste er, dass er das Richtige ausgesucht hatte. Ein Glücksgefühl nahm von ihm Besitz und irgendwie fühlte es sich unheimlich gut an, das Gegenstück zu ihrem Ring am eigenen Finger zu haben. Kraft meines Amtes im wunderbaren Staate New York erkläre ich Sie zu Mann und Frau, sagte der Standesbeamte und applaudierte ihnen zu ihrer Ehe. Sie dürfen sich nun küssen. Ellies Augen wurden größer, als er sich zu ihr hinabbeugte, doch ab dem Zeitpunkt, da Johns Lippen die ihren berührten, nahm er nur noch den samtenen Mund und ihren unnachahmlichen Geruch wahr. Sie schwankte leicht, aber er hielt sie sicher in seinen Armen. Irgendwann lösten sie sich voneinander, mussten den wundervollen Augenblick unterbrechen, und Ellie senkte sofort den Blick. Wie gerne hätte er ihr in die Augen gesehen. Sie war schon immer ein offenes Buch für ihn gewesen, zumindest in Situationen, in denen es ihr schwerfiel, ihre Gefühle zu verbergen. Und er hoffte, warum wusste er selbst nicht so genau, dass dies eine solche Begebenheit war und sie ihn deshalb keines Blickes mehr würdigte. Hoffnung und Wunsch, sie zu erobern zu können, waren so extrem, dass er sie am liebsten sofort wieder an sich gerissen hätte. Bobby ließ es sich nicht nehmen, die Hochzeitsgesellschaft zum Essen einzuladen. Er hatte bereits einen Tisch in einem dieser noblen Schuppen reserviert, die er bevorzugte und die John eigentlich total verabscheute. Zuerst war John davon ausgegangen, dass Bobby auf die Fotografin scharf war. Er war seit langem solo. Im Laufe des Abends belehrte der ihn jedoch eines Besseren. Bobby flirtete mit Ellie. John konnte es genau erkennen und sein Kiefer begann zu malen. Lisa saß mittlerweile frustriert neben dem Pressesprecher und wurde kaum beachtet. Vor lauter Wut im Bauch bestellte sich John einen Whisky. Dann noch einen. Und beim dritten merkte er langsam, dass er die Situation leichter nahm. Warum hatte er ausgerechnet Bobby die Wahrheit über die Beziehung zu Ellie erzählt? Er musste denken, dass sie frei war. Lisa begann John schöne Augen zu machen. Sie war eine außerordentlich attraktive Frau. Und er ließ sich auf das Spiel mit dem Feuer ein. Ihrem Feuer. Schließlich beachtete ihn seine eigene Frau nicht im geringsten. Seine Frau. Was für ein merkwürdiges Gefühl das in ihm verursachte. Allein der Gedanke daran, verheiratet zu sein, war so neu, dass er Probleme damit hatte. Lisa hingegen hing an seinen Lippen und unter dem Tisch streichelte ihr Fuß sein Bein. Du, deine Frau, die scheint ihr Glück nicht ganz zu begreifen. So wie sie sich mit Bobby unterhält, könnte man meinen, sie ist eher an ihm interessiert. Für dich hat sie keinen einzigen Blick übrig. Dabei kann ich kaum die Augen von dir lassen. Ihm wurde heiß und in die letzten Tage, in denen er seiner Vergangenheit hinterhergehechelt war, traten ihr Übriges dazu. Die Worte der Fotografin stachen in sein Herz und er wollte es Ellie nur noch heimzahlen. So? Und was macht dich so an? Sein Blick wanderte zu ihrem Ausschnitt und verweilte dort viel zu lange. Doch er ertappte sich dabei, fortwährend an Ellie zu denken, deren Reize ihn in ihren Bann gezogen hatten. Er strengte sich an, um Fetzen der Unterhaltung von Bobby und ihr mitzubekommen und registrierte nicht, was Lisa ihm antwortete. Als er das nächste Mal zu ihr sah, schmollte sie. Du hast mir gar nicht zugehört. Sorry, aber ich glaube, ich habe ein wenig zu viel getrunken, versuchte er, sich rauszureden, woraufhin sie ihre Fußarbeit nur noch verstärkte. Und als es anfing, Spaß zu machen und er langsam Gefallen an der großen Blondine und ihren aktiven Füßen fand, bat Bobby um die Rechnung. So ein Spielverderber. Der Pressesprecher fuhr sie nach Hause und verabschiedete sich von Ellie so herzlich, mit Umarmung und Wangenküsschen, dass John kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren. Was sollte das? Ellie war mit ihm verheiratet. Ihn sah sie noch nicht einmal an, wenn sie zufällig in der Wohnung sich begegneten und Bobby gewährte sie sämtliche Aufmerksamkeit. Die Intensität seiner Gefühle verwirrte ihn zusätzlich zu dem Alkohol, sodass er im Fahrstuhl plötzlich den Nothaltekopf drückte und sich vor Ellie aufbaute. Sie war mehr als einen Kopf kleiner als er. Sie versteifte sich und sah ihm kalt in die Augen. »Was willst du, John?« fauchte sie ihn an. Nur wenn sie ihn so fragte. »Dich?« »Mich? Mich gibt es nicht. Dir war von Anfang an klar, dass diese Ehe lediglich auf dem Papier existieren würde. Wenn du eine fürs Bett brauchst, dann hättest du dir Lisa mit hochnehmen müssen. Ihre Fußspielchen und dein entrücktes Gesicht, die sind nicht nur mir aufgefallen. Peinlicher geht es kaum noch. Und das an unserem Hochzeitstag.« Erschrocken über ihren Ausbruch, wich er einen Schritt zurück. Doch sie war offensichtlich noch nicht fertig mit ihm. »Wenn du Alkohol nicht verträgst, dann solltest du zumindest in meiner Gegenwart keinen mehr zu dir nehmen. Solange wir gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, dulde ich ein solches Verhalten in meiner Gegenwart nicht mehr.« Ihr kleiner Zeigefinger stach ihm in die Brust und das wütende Funkeln ihrer Augen ließ ihn nur noch verreizvoller aussehen. Als sie auf den Knopf drücken wollte, damit der Fahrstuhl sich wieder in Bewegung setzen konnte, griff er kurz entschlossen nach ihrer Hand. Er wollte jetzt nicht nach oben, in diese riesige Wohnung, und jeder von ihnen würde wieder seiner Wege gehen, Eine weitere einsame Nacht, in der er nicht schlafen konnte, weil er sich ihrer Gegenwart in dem Gästezimmer durchaus bewusst war. Hitze stieg in ihm auf, als er sie so vor sich stehen sah. Ihre geröteten Wangen, das dunkle Haar, die vollen Lippen, die ihn zu einem Kuss einluden. Bevor er es sich anders überlegen konnte, presste er seinen Mund auf ihren. Doch das Gefühl von vorhin im Standesamt, das wollte sich nicht mehr einstellen. Als er seine Augen öffnete, sah er direkt in ihre. Sie blickte ihn kalt an und sagte in einem noch kälteren Ton: John Dempsey, komm ja nicht auf die Idee, dass ich nun das beende, was dieses Flittchen unter dem Tisch begonnen hat. Sie hätte ihm ebenso gut einen Eimer mit eiskaltem Wasser über den Kopf gießen können. Taumelnd wich er zurück, sodass sie den Knopf drücken konnte und der Aufzug sich in Bewegung setzte. Am nächsten Tag wachte er mit einem brummenden Schädel auf. Unter einer Hochzeitsnacht hatte er sich etwas anderes vorgestellt. Doch im Grunde genommen war er selbst schuld. Was hatte er erwartet? Sie hatte ihn nur geheiratet, um ihrem Baby einen besseren Start ins Leben zuzusichern. Und sie empfand für ihn offensichtlich nur freundschaftliche Gefühle. Die kaum zu zügelnde Liebe, die sie einst füreinander empfunden hatten, war verpufft. Sein Schädel hämmerte, als würde er direkt neben einer Box stehen, aus der die Heavy-Metal-Klänge einer Liveband schallten. Er brauchte dringend eine Aspirintablette. Das Frühstück musste ausfallen, das würde er eh nicht bei sich behalten. Schlurfend erreichte er das Bad, um sich ein paar der helfenden Kopfschmerztabletten zu holen. Als er endlich fündig wurde, ging er damit kraftlos in die Küche und erwartete dort Antonio, seinen Koch, anzutreffen. Doch stattdessen kochte am Herd Ellie. Sie stand da, in Hotpants und einem weißen Top. Sämtliche ihrer Kurven wurden durch das bisschen, was sie anhatte, sehr vorteilhaft betont. Barfuß briet sie sich ein paar Rühreier. Diese kleine Sadistin. »Wo ist Antonio?« bellte er sie an, ohne ihr vorher eine Begrüßung zu schenken. »Ich habe den Angestellten zur Feier des Tages freigegeben.« Mit hochgezogenen Augenbrauen sah sie ihn provozierend an, aber er hatte gar nicht die Kraft, sich mit ihr zu messen. »Schön«, stieß er hervor und goss sich einen schwarzen Kaffee ein, den er anschließend zusammen mit der Tablette herunterspülte. »Gott«, hämmerte sein Schädel. Er nahm sich fest vor, nie wieder so viel zu trinken. Die Flasche Whisky, die er gestern Abend nach ihrer Rückkehr geöffnet hatte, war heute Morgen halb geleert gewesen. Er hatte eindeutig zu viel getrunken. »Möchtest du ein paar Eier?« Wollte sie das tatsächlich von ihm wissen? Sah sie denn nicht, wie es ihm ging? Oder hatte sie Gefallen daran, ihn zu quälen? »Na, hab selber ein paar Eier, die gestern gebraten wurden.« Provozierend blickte er sie von oben bis unten an. Doch sie zuckte noch nicht einmal mit der Wimper angesichts dieser sexuellen Anspielung. Früher wäre sie rot angelaufen und hätte hastig das Zimmer verlassen. Der Gedanke daran, was alles in den letzten 4 Jahren geschehen war, um aus ihr diese abgebrühte Version zu zaubern, ließ in ihm einen enormen Groll hochsteigen. »Tja, wer mit dem Feuer spielt, muss sich nicht wundern, wenn die Eier anbrennen.« Ellie schenkte ihm ein zuckersüßes Lächeln und widmete sich wieder der Pfanne. Er konnte sich ein wütendes Schnauben nicht verkneifen, doch seine Kopfschmerzen ließen nichts anderes zu. Daraufhin stürmte er aus dem Zimmer, um sich anschließend seine Wunden zu lecken, die er sich bei dieser Niederlage zugezogen hatte. Dankeschön. Wir haben gerade entschlossen, wir sagen auch noch ein paar abschließende Worte. Wer von uns noch ein Autogramm haben möchte oder ein Foto machen will mit uns, wir stehen da gerne bereit für euch, ja?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.